nach Alternativen, verhandelt mit Saudi-Arabien und auch mit der EU soll es wohl Gespräche geben. Den aktuellen Stand des Zollstreits hat Tobias Möck in den Nachrichten.
US-Präsident Trump hat die Ankündigungen der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Laura Jahnke.
Die EU sei zu Vergeltungsmaßnahmen bereit gewesen, habe sich aber anders als China entschieden, sich zurückzuhalten. Für China gelten nach Angaben aus dem Weißen Haus Zollaufschläge von 145%. Für viele andere Staaten hatte Trump angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin hat die EU entschieden, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA für 90 Tage ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle verhandeln. Eine Chance geben.
Die US-Regierung muss einen zu Unrecht nach El Salvador abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden. Der 29-Jährige wurde Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland gebracht. Er reiste nach Angaben seiner Anwälte 2011 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal aus El Salvador in die USA ein. Ein Einwanderungsrichter gewährte ihm aber 2019 Schutz vor Abschiebung. SPD-Chef Klingbeil erwartet, dass unter der neuen Bundesregierung mehr Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden als unter der Ampelkoalition. Er sagte der Bild-Zeitung, dass es mehr Grenzkontrollen geben werde und damit auch mehr Zurückweisungen. CDU-Chef Merz und er seien sich einig, dass das in Abstimmung mit den europäischen Partnern passiere, so Klingbeil. Die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich dagegen skeptisch. Der Vizevorsitzende Hüber sagte den Funke-Zeitungen, durch dauerhafte Grenzkontrollen könnten die Flüchtlingszahlen, so wörtlich, nicht überdeutlich reduziert werden. Laut Hüber ist auch fraglich, ob die geplante Zurückweisung von Asylantragstellern an der Grenze völker- und europarechtlich überhaupt zulässig ist. In Berlin wird ab heute die marode Ringbahnbrücke abgerissen. Die Arbeiten an der Brücke auf der A100 sollen am Mittag beginnen. Mario Bartsch, RBB 24.
Über eine Kamera der Autobahn GmbH kann live verfolgt werden, was am Dreieckfunkturm genau passiert. Der Abriss soll bis zu 10 Tage dauern. Anschließend muss noch der Strom für die S-Bahn wieder installiert werden. Die Ringbahnbrücke am Dreieckfunkturm ist seit Mitte März in Richtung Norden für den Autoverkehr gesperrt. Grund ist ein Riss im Bauwerk, der sich vergrößert hatte.
Kriminelle Banden erbeuten über Scheinfirmen jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen bestätigt. Nach Recherchen des RBB gründen Betrüger Scheinfirmen und melden bei den Krankenkassen Beschäftigte an, die es gar nicht gibt. Die Firmen zahlen dann keine Sozialversicherungsbeiträge, beantragen aber trotzdem Sozialleistungen wie die Erstattung von Krankengeld für die Scheinbeschäftigten. Die Schäden dadurch gehen in die Millionen. Um den Betrug besser zu bekämpfen, fordert der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen einen intensiveren Informationsaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern. Vor einem Istanbuler Gericht werden heute 2 Prozesse gegen den abgesetzten und inhaftierten Oberbürgermeister İmamoğlu verhandelt. Dabei geht es um ältere Verfahren. In einem wird İmamoğlu vorgeworfen, in seiner Zeit als Bezirksbürgermeister eines Istanbuler Stadtteils Ausschreibungen manipuliert zu haben. Laut der zweiten Anklage soll der Oppositionspolitiker einen Staatsanwalt bedroht haben. In beiden Verfahren drohen İmamoğlu eine Haftstrafe und ein politisches Betätigungsverbot. Der Ex-Bürgermeister gilt als aussichtsreichster Herausforderer des türkischen Präsidenten Erdogan bei der nächsten Wahl. Gerade sitzt er wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. In New York sind bei einem Hubschrauberabsturz 6 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Bürgermeisters ist der Helikopter kopfüber in den Hudson River gestürzt. Vorher soll sich der Hauptrotor gelöst haben. In dem Hubschrauber saßen eine 5-köpfige Familie aus Spanien sowie der Pilot. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Die Hessen kamen im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris-Levallois mit 63:72. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam in Lemgo mit 23:32 verloren und bleibt Tabellenletzter. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Aktuell sind es in Berlin 7 Grad, in Brandenburg zwischen 5 in Wiesenburg und 7 Grad in Guben. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Nath im Studio. Für manche ist Berlin ja auch die Hauptstadt der Baustellen. Die prominenteste im Moment die A100 Ringbahnbrücke. Heute Mittag geht's da los mit dem Abriss. Seit der Nacht sind schon Bagger dabei, das Gleisbett unter der Brücke mit Sand und Folien abzudecken, damit die Brückenteile möglichst weich fallen. Zwischen Halensee und Westend fahren ja auch weiter keine Züge. Aber es gibt noch mehr Baustellen und da gucken wir drauf mit RBB 24 Inforadio-Redakteur Bernhard Kempf. Der ist nämlich bei mir und hat sich das alles schon angeguckt. Guten Morgen, Bernhard.
Morgen, Dörte.
S-Bahn fahren, wo macht denn das in Berlin noch Probleme?
Ja, da gibt's Probleme zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz beispielsweise, denn ab heute Abend schon wird die Strecke gesperrt zwischen Ostbahnhof und Janowitzbrücke. Da werden Gleise erneuert, betroffen sind die Linien S3, S5, S7 und auch die S9. Das Ganze, so ist es vorhergesagt, soll bis zum 22. April dauern, also auch über die Osterfeiertage hinaus. Und wie immer gibt's hier Schienenersatzverkehr. Außerdem empfiehlt die Deutsche Bahn, man kann auf die U-Bahn oder auf die Regionalzüge ausweichen, denn die sind von der Sperrung nicht betroffen. Die halten regulär am Ostbahnhof und um Alexanderplatz. Ich rede von den Regionalzügen. Und dann gibt's noch eine S-Bahn-Baustelle, die betrifft die S3. Ebenfalls ab heute Abend schon fahren dann keine Züge zwischen Rahnsdorf und Erkner. Auch hier wird an den Gleisen gearbeitet und das dauert ein bisschen länger, nämlich das Ganze dann bis Anfang Mai.
Okay, das ist so viel, dass man fast schon mitschreiben könnte. War es das mit der S-Bahn?
Nee, leider nicht, denn auch die S5 ist betroffen. Zwischen Strausberg Nord und Strausberg ist der Zugverkehr unterbrochen. Das schon seit dieser Woche. Dort wird eine neue S-Bahn-Brücke gebaut. Ja, und diese Arbeiten, die sollen, so ist es versprochen, bis zum 25. April abgeschlossen sein. Auch hier gibt's dann Busersatzverkehr.
Okay, aber dann lass uns doch jetzt nochmal auf die Ringbahnbrücke gucken. Was ist denn da heute geplant?
Ja, ab heute Mittag, wir haben es in den Nachrichten schon gehört, soll es endlich losgehen mit den Bauarbeiten. Das war ja die Frage diese Woche. Eigentlich Montag war es schon erwartet, dann Dienstag heute, also am Freitag. Da geht's los am Mittag. Das soll bis zum 25. April dauern und drei Tage später soll dann auch die S-Bahn wieder fahren. Wer übrigens in der Dernburgstraße wohnt, der wird für den Baulärm, der da jetzt kommt, entschädigt. 100 Euro pro Nacht und Anwohner gibt's, denn ab heute wird's laut und das auch in der Nacht und auch am Wochenende. Und wir können ja mal hören, was die Anwohner in der Dernburgstraße dazu sagen.
Finde ich angemessen. Weil ich sag mal, wir können es ja nicht ändern. Die Autobahn ist kaputt, die muss gemacht werden. Jetzt könnte man über einen Anwalt machen, kriegt man vielleicht ein bisschen mehr, aber letztendlich ist das alles eine Zeitfrage.
Ich war heute ganz von Socken, ja, dachte ich, Mensch, 100 Euro Entschädigung.
Einerseits überraschend großzügig, andererseits deckt es natürlich nicht die Kosten, die man hat. Denn wenn man in ein Hotel geht, für 100 Euro kommen sie nicht weit.
Na, wir haben ja ein paar Kinder und es wird schwierig, jetzt mit denen ins Hotel zu gehen. Muss man schauen. Also schwierig. Mal schauen.
Muss man schauen. Ja, zu schauen gibt es auf jeden Fall was ab heute. Und das nicht nur für die Anwohner. Denn wer will, der kann auch mal auf YouTube gehen. Denn dort wird der Abriss live gestreamt. Das rund um die Uhr, also 24 Stunden. Heute früh, als meine Schicht hier begonnen hat, war ich mal auf YouTube. Da waren es knapp 140 Abrufe. Also das ist noch kein Quotenhit, Dörte. Aber wer weiß, kann ja noch einer werden.
Ist es denn spannend?
Naja, man sieht halt Bagger hin und her fahren. Und dann schwenkt die Kamera auf und zoomt ran und zu. Also wer Zeit hat und Muße hat, mich hat das so ein bisschen an den OHB erinnert, wo wir dieses Aquarium immer gesehen haben. Oder auch im Nachtprogramm, wenn die S-Bahn-Züge durch Berlin gefahren sind.
Also eher ein entspannendes Programm.
Auf alle Fälle.
Berlin und seine Verkehrsprobleme, Informationen waren das von Bernhard Kempf hier bei uns aus der Redaktion. Jetzt ist es 7:09. Kriminelle Banden erbeuten offenbar jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Und die Masche läuft laut RBB-Recherchen in etwa so. Die Betrüger gründen Scheinfirmen, melden bei den Krankenkassen Beschäftigte an, die es aber gar nicht gibt. Und für diese Scheinbeschäftigten beantragen sie dann Erstattung von Leistungen, die sie ja gar nicht erst bezahlt haben. RBB-Reporterin Sophie Goldau schildert einen dieser Fälle.
2019. Ein Termin bei einem Notar, nicht weit vom Kudamm. Ein Berliner Immobilienunternehmen wird verkauft. Es ist verschuldet und zahlt schon länger keine Sozialversicherungsbeiträge. Der neue Geschäftsführer und Eigentümer ist ein polnischer Staatsbürger. Er haftet jetzt für die Schulden und ist für alle Probleme der Firma verantwortlich. Doch nach dem Notartermin verschwindet er. Für Gläubiger und deutsche Behörden ist er seitdem nicht mehr auffindbar. Ein klassischer Fall von Insolvenzverschleppung. Mit Hilfe von ahnungslosen Strohmännern aus Osteuropa kein Einzelfall, meint Joachim Heitsch. Heitsch ist in Berlin als Fachanwalt für Insolvenzrecht tätig. Nach seiner Erfahrung nutzen Kriminelle marode Firmen wie die Berliner Immobilienfirma auch für weitere Betrugsmaschen.
Es gibt ja noch dann den Fall, dass diese Gesellschaft, die schon bereits pleite ist, noch missbraucht wird. Beispiel, Sie melden eben 30 Arbeitnehmer an auf diese GmbH, die schon pleite ist, zahlen keinen Pfennig an Sozialversicherungsbeiträgen.
So wie im Fall der Berliner Immobilienfirma. Über sie melden kriminelle Hintermänner des polnischen Strohmanns rund 40 weitere Mitarbeiter bei 9 Krankenkassen an. Auf Basis gefälschter Arbeitsverträge. Sozialversicherungsbeiträge werden nicht abgeführt. Nach RBB-Recherchen über Jahre hinweg. Die Beitragsschulden der Scheinfirma betragen knapp 900.000 Euro. Für die Scheinangestellten und die kriminellen Hintermänner ist das Ganze ein lohnendes Geschäft. Durch die Anmeldung bei der Krankenkasse haben die angeblich bei der Firma Beschäftigten Anspruch auf ärztliche Versorgung und auch auf Kranken- oder auch Arbeitslosengeld. Bis der Betrug auffliegt, hat es in diesem Fall 3 Jahre gedauert. Erst dann hat die AOK Nordost wegen der fehlenden Sozialabgaben einen Insolvenzantrag gestellt. Ralf Selle, Beauftragter zur Bekämpfung von Fehlverhalten bei der AOK Nordost, erklärt, warum so viel Zeit verstrichen ist.
Zunächst einmal muss man ja davon ausgehen, dass es nicht betrügerisch ist, sondern dass da eine Situation vorliegt, dass der in finanzielle Nöte geraten ist, wie auch immer. Und man versucht ja grundsätzlich erstmal eine Klärung herbeizuführen.
Dem RBB liegen Anmeldungen von mehreren Scheinfirmen bei Krankenkassen sowie Strafanzeigen und Gerichtsurteile vor. In einem Fall kommen die Richter zum Schluss, die Krankenkassen hätten es den Kriminellen sogar leicht gemacht. Durch wenige oder nur oberflächliche Prüfungen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ist alarmiert. Pressesprecher Florian Lanz geht von einem bundesweiten Phänomen aus.
Wir haben hier einen bandenmäßigen Betrug, wo Leute ganz gezielt die Solidargemeinschaft schädigen wollen. Das ist ein relevantes Problem für das deutsche Gesundheitswesen. Wir reden von etlichen Millionen an Schaden, die dadurch Jahr für Jahr entstehen.
Und kriminellen Banden zugutekommen. Nach RBB-Recherchen ist die Berliner Immobilienfirma ein Teil eines großen kriminellen Netzwerkes.
RBB-Reporterin Sophie Goldau berichtete. Aus New York City kommen erschreckende Bilder heute Morgen. Da ist gestern Abend ein Helikopter gefühlt einfach vom Himmel gefallen. Und zwar in den Hudson River zwischen Manhattan und dem Ufer von New Jersey. 6 Menschen sind ums Leben gekommen. Aus New York die Einzelheiten dazu von unserer Korrespondentin Giselle Uecker.
Die Bilder vom Absturz sind verstörend. Fast wie ein Stein stürzt der Hubschrauber ins Wasser. Währenddessen lösen sich mehrere Einzelteile, die kurze Zeit später ebenfalls im kalten Hudson River landen. An Bord der Maschine war eine 5-köpfige spanische Familie zusammen mit dem Piloten.
All 6 victims have been removed from the water.
Alle 6 Opfer wurden aus dem Wasser gezogen und leider sind alle 6 Opfer verstorben.
Have been pronounced deceased.
Erklärt New Yorks Bürgermeister Eric Adams am frühen Abend. Damit wurde Gewissheit, was viele schon befürchtet hatten. Der Sightseeing-Flug der spanischen Touristenfamilie endete für alle tödlich, obwohl direkt nach dem Absturz zahlreiche Einsatzkräfte mit Booten zur Unglücksstelle vorrückten, berichtet der stellvertretende Bürgermeister Cass Daughtry. Als wir zu den Ersthelfern kamen, meinten sie, dass sie alles versucht haben, um die Opfer zu retten. Man konnte den Schock in ihrem Gesicht sehen. Der Hubschrauber des Typs Bell 206 war am Donnerstagnachmittag von einem Landeplatz im Süden der Insel Manhattan abgehoben. Der Flug sollte nach Norden entlang der Skyline der Stadt gehen und dann zurück nach Süden zur Freiheitsstatue. Doch dazu kam es nicht mehr. Nach 18 Minuten der Absturz. Ein Augenzeuge berichtet dem TV-Sender NBC New York. Ich habe dann hochgeguckt und gesehen, dass der Heli auseinanderfiel. Erst flog flog das Heck weg und dann sah man den sich drehenden Propeller, der am Himmel blieb. Die Ursache für den Absturz ist noch völlig unklar. Die US-Bundesbehörde für Luftfahrt will den Vorfall untersuchen. In New York City gehören Helikopter zum Stadtbild dazu. Viele transportieren Touristen, die auf Rundflügen von weit oben den Ausblick genießen wollen. Dabei ist es auch in der Vergangenheit schon häufiger zu Abstürzen gekommen, die immer wieder Debatten über die Sicherheit in der dicht besiedelten Metropole ausgelöst haben.
Aus New York war das unsere Korrespondentin Giselle Uecker.
RBB 24 Inforadio Sport.
Gute Basis für Frankfurt. Die Eintracht hat im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Tottenham Hotspur ein 1:1 Unentschieden geholt. Damit also alle Chancen, am kommenden Donnerstag zu Hause ins Halbfinale einzuziehen. Lars Becker aus unserer Sportredaktion, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist das Hinspiel gelaufen in London?
Beide Tore in der ersten halben Stunde. Frühe Führung für die Eintracht durch Hugo Ekitike. Bereits in der 6. Minute idealer Start, also für Frankfurt. Ausgleich dann nach 26 Minuten per Hackentreffer für die Londoner. Insgesamt ein Spiel mit hohem Tempo, wild, packend, voller Action. Vor allem kämpferisch eine starke und leidenschaftliche Partie von Frankfurt mit der notwendigen Portion Glück. Zweimal hat die Latte geholfen und Torhüter Kauar Santosch, der Vertreter von Kevin Trapp, der längst ja kein Vertreter mehr ist, der hat der Eintracht dieses Unentschieden mit mehreren starken Paraden gerettet. Der Coach Dino Toppmöller.
Ja, es hat sich genauso angefühlt, was auch drauf gestanden hat. Viertelfinale, Europa League. Wir wussten, dass sie eine enorme Wucht entwickeln können. Ich glaube, dass wir im Resümee sagen können, dass wir sehr zufrieden sind mit dem Spiel, mit dem Ergebnis.
Ja, und jetzt freut sich ganz Frankfurt auf das Rückspiel am kommenden Donnerstag zu Hause.
Wie schätzt du die Chancen der Frankfurter ein auf den Einzug ins Halbfinale?
Absolut ausgeglichen, 50-50. Die beiden Teams nehmen sich nichts. Ich glaube, die Tagesform wird den Ausschlag geben. Tottenham in der Premier League weit, also wirklich ganz weit weg von den eigenen Ansprüchen, als Champions League-Kandidat gehandelt. Aber nur 14. International haben sie ihre Qualität allerdings unter Beweis gestellt. Frankfurt hat klar den Heimvorteil. Das könnte wirklich ein entscheidender Faktor werden. Gibt ja genügend Beispiele von berauschenden Europa-League-Abenden in jüngerer Vergangenheit in Frankfurt. Die Eintracht hat die Gelegenheit, innerhalb von nur 7 Jahren zum dritten Mal ins Halbfinale dieser Europa-League einzuziehen. 2019 sind sie in der Vorschlussrunde im Elfmeterschießen an Chelsea gescheitert und 2022 dann, in guter Erinnerung, der Triumph in Valencia, den Titel geholt im Finale. Ebenfalls im Elfmeterschießen, damals gegen die Glasgow Rangers.
So, jetzt ist ja aber erstmal Viertelfinale angesagt. Wenn das klappen sollte, welche Clubs kommen denn als Halbfinalgegner in Frage?
Die Halbfinalansetzung, die ist ja schon vorgelost worden. Entweder Norwegens Meister Bodo oder Bodø Glimt. Der andere Name ist ein bisschen größer, Lazio Rom. Die Norweger aus diesem 50.000 Einwohnerort haben das Hinspiel überraschend mit 2-0 gewonnen, für die nächste Überraschung gesorgt. Das Spiel übrigens stand auf der Kippe, weil es am Morgen in Norwegen ordentlich geschneit hatte und da erstmal dann Schnee geschippt werden musste. Also gute Ausgangsposition. Für den Außenseiter aber die Sache längst noch nicht geklärt. Lazio könnte im Rückspiel dieses 0:2 von gestern Abend durchaus noch korrigieren. Die anderen beiden Duelle, die sind noch völlig offen. Glasgow Rangers gegen Bilbao, Hinspiel 0:0 und Lyon gegen Manchester United gestern Abend ebenfalls unentschieden, aber mit Toren 2:2.
Lars Becker war das aus unserer Sportredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, das ist von Schneefall Gott sei Dank weit entfernt. Höchstwerte von 13 bis 16 Grad sind für heute vorhergesagt. Es kann aber hier und da vielleicht einen oder anderen Schauer geben. Und es gibt auch ziemlich starken, böigen West- bis Nordwestwind. Jetzt im Moment haben wir so 6, 7 Grad in Berlin, 6 Grad in Frankfurt oder 6 Grad in Brandenburg an der Havel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mück.
Vorsicht auf der A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Neuruppin Süd und Fähr Berlin liegen Gegenstände auf der Straße. Im Stadtverkehr Berlin ist es voll auf den Straßen auf der Stadtautobahn zwischen Jakob-Kaiser-Damm und Hohenzollern-Damm in beiden Richtungen. Auf der Seestraße ab Müllerstraße Richtung Westhafen und auf der Treskow-Allee ab Karlshorst Richtung Wohlheide. A113 stadteinwärts. Die Einfahrt Schönefeld-Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Noch eine aktuelle Meldung zur S-Bahn. Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, 25 und 26 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Die S5 entfällt außerdem bis 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Die Linien S41, 42 und 46 sind zwischen Hallensee und Westend wegen des Rückbaus der Ringbahnbrücke weiterhin unterbrochen. Voraussichtlich bis Ende des Monats ersatzweise fahren Busse.
20 nach 7 ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dörte Naht bin ich. Guten Morgen. Wie es weitergeht in der Zollpolitik der US-amerikanischen Regierung, da zucken viele Experten gerade mit den Schultern, lässt sich nicht so richtig absehen, weil der amerikanische Präsident so wenig berechenbar agiert. Mit dem Aussetzen der Zölle scheinen aber auch die verbalen Attacken erstmal zu pausieren, der EU gegenüber. Tobias Mürk hat die Nachrichten.
US-Präsident Trump hat es gelobt, dass die EU ihre geplanten Gegenzölle erstmal nicht in Kraft setzt. Er nannte das sehr klug. Laut Trump hält sich die Europäische Union zurück, weil sie gemerkt habe, wie die USA gegenüber China handeln. Trump hat einen Teil seiner Sonderzölle für die meisten Staaten vorgestern für 90 Tage zurückgenommen. ARD-Börsenreporter Stefan Wolf.
Gegenüber China hatte Trump die Zölle nicht ausgesetzt. Diese sind sogar weiter angehoben worden. China zeigt sich im Zollstreit unnachgiebig, will eigene Maßnahmen nicht aussetzen. An den Finanzmärkten geht die Achterbahnfahrt weiter. Nach dem rasanten Anstieg vor einem Tag dominieren heute wieder die Minuszeichen. So beendete der Dow Jones gestern an der Wall Street den Handel mit einem Abschlag um 2,5% und gab so die Richtung für den heutigen Aktienhandel vor. Noch stärker, um 4%, waren die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq eingeknickt. Asiens Börsen liegen im Minus. Der Tokyota Nikkei-Index verliert zur Stunde über 4%.
Die USA dürfen Truppen am Panama-Kanal stationieren. Das sieht ein neues Abkommen zwischen beiden Ländern vor. Laut Panama ermöglicht es den US-Streitkräften, Schulungen, aber auch militärische Übungen rund um den Kanal abzuhalten. Richtige Militärstützpunkte sind aber weiter ausgeschlossen. Trump hat in den vergangenen Monaten wiederholt damit gedroht, dass die USA wieder die Kontrolle über den Panama-Kanal übernehmen. Die Pläne der künftigen Bundesregierung bei der Migration stoßen auf Kritik. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Hasselmann nannte es verheerend, dass die freiwilligen Aufnahmeprogramme für Menschen auf der Flucht beendet werden sollen. Hasselmann sagte den Funke-Zeitungen, flüchtende Menschen würden so auf unsichere Routen über das Mittelmeer gedrängt. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert die geplanten dauerhaften Kontrollen und die Zurückweisungen an den Grenzen als unwirksam im Kampf gegen illegale Migration. Die Gewerkschaft der Polizei begründet das unter anderem damit, dass die Bundespolizei weder mehr Geld noch mehr Personal bekommen soll. SPD-Chef Klingbeil zeigte sich dagegen in der Bild-Zeitung überzeugt davon, dass künftig mehr Menschen zurückgewiesen werden als unter der Ampelregierung. Über den Koalitionsvertrag insgesamt und das Rumoren in der Union, das wegen einiger Beschlüsse zu hören ist, sprechen wir nach den Nachrichten mit Karin Prien. Sie ist stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Die britische Regierung prüft offenbar, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Wie der Telegraph berichtet, ist das eine von mehreren Optionen. Sie dürfte heute auch Thema beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe sein. David Rühl.
Bis zu 5 Jahre könnten britische Soldaten dem Zeitungsbericht zufolge in der Ukraine stationiert sein. Sie sollen helfen, die ukrainische Armee neu aufzustellen, die gerade versucht, den russischen Angriffskrieg abzuwehren. Die Überlegungen gehören zu einer Militärstrategie, die Großbritannien mit Frankreich führt. Beide Länder glauben, dass Russland in 5 Jahren wieder in der Lage sein wird, einen neuen, umfassenden Krieg zu beginnen. Außerdem stellt Großbritannien der Ukraine 500 Millionen Euro zur Verfügung für Radarsysteme, Panzerabwehrminen und Hunderttausende Drohnen.
Die letzte Sperrzone wegen der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg soll heute enden. Dabei geht es um die Maßnahme der EU für ein Gebiet im Umkreis von 6 Kilometern um Hönow. Die andere Überwachungszone in einem 10-Kilometer-Umkreis ist schon Ende Februar aufgehoben worden. Deutschland gilt seit März offiziell wieder als frei von der Seuche. Die Viruserkrankung ist Anfang Januar nach mehr als 35 Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland aufgetreten. Betroffen war eine Wasserbüffelherde. In Berlin wird heute Abend die Stadtbahnstrecke zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz gesperrt. Ab 22 Uhr fahren dort für gut 10 Tage keine S-Bahnen mehr. Grund ist, dass die Deutsche Bahn die Gleise zwischen Ostbahnhof und Jannowitzbrücke erneuert. Ersatzweise fahren Busse. Außerdem fährt die S3 ab dem Abend und bis zum 5. Mai wegen Arbeiten an den Weichen nicht zwischen Rahnsdorf und Erkner. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Die Hessen kamen im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1. Aber Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris-Levallois mit 63:72. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam in Lemgo mit 23:32 verloren und bleibt Tabellenletzter. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Aktuell sind es in Berlin 7 Grad, in Brandenburg zwischen 5 in Wiesenburg und 7 Grad in Guben. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlich mit Sonne, 17 bis 20 Grad. Sonntag mehr Wolken als Sonne sowie Schauer und Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
rbb 24 Inforadio.
Mit Datenhardt im Studio. Ist es nun ein großer Wurf, der Koalitionsvertrag, oder viele Wünsche ohne übergreifende Idee? Viele versuchen da im Moment ihre Lesart des Koalitionsvertrages zu verbreiten. Die Opposition hat naturgemäß vor allem Kritik. SPD und Union betonen jeweils, was ihnen gelungen ist durchzusetzen. In der Union hatte es ja nach den Grundgesetzänderungen zur Schuldenbremse schon ziemlich rumort, weil da zentrale Wahlversprechen drangegeben wurden. Wie sieht's jetzt aus? Das kann ich mit Karin Prien besprechen. Die ist stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und hat den Vertrag in der 19er-Gruppe am Ende mit ausgehandelt. Guten Morgen, Frau Prien.
Guten Morgen, Frau Naht.
Die CDU-Basis in Frankfurt-Oder, da habe ich Stimmen gehört, die wünschen sich mehr Konkretes, wundern sich vor allem, dass die SPD so viele Ministerien bekommen hat, mit gerade mal etwas mehr als 16% bei der Bundestagswahl. Was sagen Sie denen?
Unser Ziel war ja, eine Koalition des Vertrauens zu bilden, die in der Lage ist, in einer Welt, die sich ja täglich nicht nur zum Besseren verändert und der wir nicht nur außen- und sicherheitspolitisch, sondern auch innenpolitisch große Herausforderungen zu stemmen haben, in der es eine belastbare Grundlage gibt, um unseren Wohlstand zu erhalten, um unser Land sicherer zu machen, aber es auch moderner und agiler zu machen. Da ist uns, glaube ich, Großes gelungen. Am Ende geht es darum, die Kräfte in Wirtschaft und Gesellschaft zu entfesseln. Und am Ende geht es darum, die Menschen auch wieder, den Menschen Zuversicht zu geben und Selbstvertrauen zu geben, dass wir in Deutschland gemeinsam richtig was auf die Beine stellen können.
Ja, Frau Prien, das sind ja sehr, sehr große Worte, die dann aber vielleicht doch ein bisschen allgemein bleiben, wenn man sich anguckt, dass die CDU-Basis ja sowieso schon unzufrieden war, dass dieses große Wahlversprechen keine neuen Schulden drangegeben wurde. Jetzt kann die SPD das auf ihrem Konto verbuchen, hat wichtige Ministerien mit Finanzen, Verteidigung, Arbeit und Soziales, hält die Rentenpläne. Haben die einfach besser verhandelt?
Die CDU, die Union stellt den Bundeskanzler in Deutschland nach nur 3,5 Jahren Opposition. Das ist ein Riesenerfolg. Wir stellen wichtige Ministerien, die wichtige Reformen, wahrscheinlich die wichtigsten Reformen in unserem Land werden voranbringen können. Ich sage, wir schaffen jetzt die größte Staats- und Verwaltungsreform seit Bestehen der Bundesrepublik. Dafür wird die CDU Verantwortung tragen, zum Beispiel für die Reform des Gesundheitswesens, für die Zukunfts- und Gesellschaftsministerium, Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie. Also ehrlich gesagt, ich bin sehr zufrieden, sowohl mit dem Vertrag als auch mit der Art und Weise, wie wir zusammengefunden haben. Koalitionsverhandlungen sind ja kein Wettkampf, in dem jeder möglichst viele Kerben in seinen Gürtel machen sollte, sondern Koalitionsverhandlungen sollen eine belastbare Grundlage sein, um dieses Land nicht nur voranzubringen, sondern um wieder Vertrauen in die Demokratie zu gewinnen. Ich kann als Schleswig-Holsteinerin sagen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dem anderen auch etwas gönnen zu können, auf das Vertrauen zu setzen, auf Vertraulichkeit zu setzen und nicht den schnellen Gewinn vor das langfristige gemeinsame Ziel zu setzen.
Ja, da lese ich jetzt kurz vor Toreschluss, hätten die Verhandlungen vielleicht auch nochmal scheitern können. Der Spiegel schreibt das, weil die SPD mit neuen Forderungen um die Ecke kam. Erhöhung Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Kapitalertragssteuer. Wie hart waren das am Ende?
Na, das war schon ein entscheidender Punkt. Für uns als Union war immer klar, Wir müssen die Bürger entlasten, wir müssen die Unternehmen entlasten, wir müssen die Dinge einfacher machen in unserem Land, und Steuererhöhungen sind Gift für die Konjunktur, für Innovation, für Investition. Und wir wollten unser Land reformieren, wir wollten den Haushalt konsolidieren und wir wollten investieren. Das waren unsere Ziele und damit wären Steuererhöhungen nicht vereinbar gewesen. Und ich bin sehr froh, dass wir am Ende mit den Sozialdemokraten da auch ein gemeinsames Verständnis gefunden haben.
Jetzt haben Sie ja ein paar Mal schon gesagt, da ist eine Vertrauensbasis und wie wichtig das ist. Eigentlich hieß es ja am Anfang, soll ein ganz schlankes Papier werden. Man will ganz schnell durchkommen mit den Verhandlungen. Jetzt sind es doch 146 Seiten, hat länger gedauert. Heißt das, am Ende traut man sich vielleicht doch nicht so richtig über den Weg, muss dann vieles doch schon genauer aufschreiben?
Ich glaube, so ein gewisser Vertrauensbildungsprozess geht eben dann eben auch einher darüber, dass man miteinander zu vielen großen und kleineren Themen einmal auslotet, wie man gegenseitig dazu steht und wie belastbar auch das Miteinander ist. Das gehört vielleicht in der heutigen Zeit dazu. Und ja, das war ein harter Wahlkampf, den wir gegeneinander geführt haben. Und deshalb war es gut, dass wir uns zumindest diese ja insgesamt gut 5 Wochen gegeben haben, um auch mal zu gucken, wie tickt eigentlich der andere, wie wichtig sind bestimmte Themen. Das ist, glaube ich, eine gute Investition auch gewesen in eine Vertrauensbasis, die wir jetzt brauchen. Denn seien wir ehrlich, die Welt verändert sich in einem so großen Tempo, dass auch Koalitionsverträge, man hat das ja bei der Ampel gesehen, dann auch immer wieder überprüft werden müssen und Schwerpunkte auch immer wieder neu austariert werden müssen. Die Welt ist so schnelllebig, dass sie am Ende, dass das Papier dann auch mithalten können muss.
Ja, trotzdem sagen jetzt die Grünen zum Beispiel, auf die großen Fragen sei da nicht der Hauch einer Antwort drin. Da geht es um Generationengerechtigkeit, Klimaschutz, gibt viel andere Kritik. Sie haben schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass man eben auch den Kompromiss wieder als gute Politik verkaufen muss. Aber die Frage ist ja, wie gut das am Ende gelingen kann, wenn die klare Forderung, auch die klare Kritik dann so viel verständlicher daherkommt.
Naja, das ist ja die Rolle einer Opposition und wir haben ja in den letzten 3,5 Jahren erlebt, wie großer Pathos dann am Ende an der Realität zerschellt. Ich glaube, wir bekennen uns nicht minder wie die Grünen zu den Klimaschutzzielen, aber wir haben eben einen realistischeren, einen marktwirtschaftlicheren und auch einen internationaleren Ansatz gewählt. Wir werden das mit unseren europäischen Partnern gemeinsam, werden wir diese Ziele verfolgen. Aber uns geht es eben auch darum, die Menschen dabei mitzunehmen, unseren Wohlstand nicht zu gefährden, ein klares Zeichen auch gegen die Deindustrialisierung unseres Landes zu setzen und realistisch an die Themen heranzugehen. Wolkenkuckucksheim ist auch letztlich kein erfolgreiches Politikkonzept gewesen.
Mit Ihnen dann als Bildungs- und Familienministerin?
Wir haben jetzt die Inhalte geklärt, jetzt entscheiden die Parteien darüber, ob sie diesem Vertrag, diesem Angebot zustimmen wollen. Dafür werbe ich jetzt und danach werden die Personalentscheidungen getroffen.
Ja, sind wir gespannt. Karin Prien sagt das, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Teil der 19er-Gruppe, die den Koalitionsvertrag verhandelt hat. Danke fürs Gespräch.
Danke, Frau Naht.
7.32 Uhr, die Zeit jetzt. US-Präsident Donald Trump nimmt die AfD sich zum Vorbild. Das konnte man im Bundestagswahlkampf ganz gut beobachten. Aber die radikale Zollpolitik des Präsidenten stürzt die Börsen weltweit ins Chaos. Und die Frage ist nun, was führende AfD-Politiker dazu sagen, was das mit ihrer Sympathie für den amerikanischen Präsidenten macht. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping ist dieser Frage nachgegangen.
Alice Weidel ist stolz auf ihre wirtschaftliche Expertise.
Sie wissen, ich bin Ökonomin, ich liebe den freien Wettbewerb,
sagt die Vorsitzende der AfD, eine promovierte Volkswirtin. Stolz war Weidel bisher auch auf ihre Nähe zur Trump-Administration. Den US-Präsidenten hat sie als Vorbild für die AfD bezeichnet, weil der für die nationalen Interessen seines Landes kämpft. Trumps enger Berater Elon Musk hat im Bundestagswahlkampf für die AfD geworben. Beispielsweise per Videoschalte bei einer großen Veranstaltung mit Kanzlerkandidatin Weidel.
You gotta go all out to convince people to vote for AfD.
Yes. Yes. Thank you.
And you certainly have my full support. I think that the Trump administration is also supportive.
Unterstützung durch Musk und die Trump-Regierung. Ein Treffen mit US-Vizepräsident J.D. Vance am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Mittlerweile ist Weidels Begeisterung für Donald Trump etwas abgekühlt. Der Grund: dessen Zollpolitik.
Meine Botschaft an Donald Trump ist, dass Zölle grundsätzlich schlecht für den freien Handel sind. Sie schädigen uns gegenseitig, das merkt man auch, das sieht man überall.
In ihrer Kritik wird der bisherige Trump-Fan auch in der Öffentlichkeit ungewohnt deutlich.
Die Kommunikation und die mögliche Exekution der Zollpolitik empfinde ich als viel zu aggressiv.
Weidels Co-Parteichef Tino Chrupalla sieht die Zollankündigungen weniger kritisch. Trump wolle die anderen Wirtschaftsnationen zwingen zu verhandeln und seine Wirtschaft schützen. Ist das nicht verständlich, entgegnete Chrupalla auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. Chrupalla war im Januar zur Amtseinführung des US-Präsidenten geflogen. Dort in Washington warnte Chrupalla, Trump vorschnell zu kritisieren.
Da sollte man erstmal abwarten, welche konkreten Zölle überhaupt gemeint sind, welche einführen will. Insgesamt sieht man aber, dass er seine eigene Wirtschaft, seine eigene Industrie schützen will. Und das Gleiche müssen wir Deutschen, müssen die Europäer natürlich dann auch tun.
Zum weltweiten Chaos an den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen sagt Chrupalla, die Börsen seien ohnehin überhitzt gewesen. Es handele sich um eine Kurskorrektur. Dass Tino Chrupalla und Alice Weidel, die gemeinsam an der Spitze von Partei und Fraktion stehen, unterschiedliche Positionen einnehmen, ist häufiger zu beobachten. Beide AfD-Chefs beäugen sich misstrauisch, aller zur Schau gestellten Harmonie zum Trotz.
Dagmar Pepping war das aus unserem Hauptstadtstudio über die AfD und ihr Verhältnis zum US-Präsidenten Donald Trump.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Und da gibt's eine steile These. Konsum rettet Leben. Das mag für manche vielleicht fragwürdig klingen, aber genauso stellt sich das der Amazon-Konzern vor. Und zwar nicht im übertragenen Sinne, nach dem Motto, kauf dich glücklich, sondern ganz wörtlich. Christoph Kober aus unserer Wirtschaftsredaktion. Klär uns auf, wie das?
Also der weltgrößte Online-Händler hat ein Testprogramm aufgelegt, in dem einige seiner Lieferwagen in Europa mit Defibrillatoren ausgestattet wurden. Also diesen Elektroschockern, die beim Herzinfarkt dann das Herz des Betroffenen wieder stimulieren sollen. Dieses Projekt hat Amazon 2023 in Amsterdam begonnen und dann auf London und die italienische Stadt Bologna ausgeweitet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Und teilgenommen haben mehr als 100 Lieferfahrer, die vorher einen Erste-Hilfe-Kurs bekommen haben und eine Einweisung in das Gerät des Medizintechnikkonzerns Philips, mit dem Amazon da zusammengearbeitet hat.
Bevor wir jetzt die Frage klären, wie viele Menschen durch Paketboten da tatsächlich wiederbelebt wurden, wie ist man auf diese Idee gekommen?
Also laut einer Erhebung des amerikanischen Roten Kreuzes geschehen 70% der Herzinfarkte, während sich Menschen in Wohngebieten aufhalten, wo es anders als womöglich in Büro- oder öffentlichen Gebäuden eben oft keine Defibrillatoren oder andere Technik, Erste-Hilfe-Technik gibt, zur Hand ist. Und weil Amazon ja nun mittlerweile eine Flotte eigener Lieferfahrzeuge hat, die den ganzen Tag in Wohngebieten unterwegs sind und laut einer Studie aus der US-Metropole Seattle im Schnitt gesehen eine Minute schneller am Ort des Geschehens sein könnte als Rettungskräfte. Tja, da ist diese Idee entstanden.
Und wie viele Leben haben die Fahrer gerettet?
Ich muss dich enttäuschen, Dörte, keiner. Allerdings mehrere Fahrer seien während des Tests bei Notfällen eingetroffen. Dort seien aber dann eben bereits Rettungskräfte im Einsatz gewesen.
Wie haben dann die Lieferfahrer von diesen Notfällen erfahren?
Über eine App, bei der sich die Menschen angemeldet hatten vorher und auf deren Signal dann eben Amazon auch Zugang gehabt hat. Das ist übrigens nicht der erste Test dieser Art. In Paris wurden mal Taxifahrer mit Defibrillatoren ausgestattet. Das war dann aber schwierig, weil die Priorität ja darauf liegt, die Fahrgäste dann ans Ziel zu bringen, die dann im Notfall eher gedrängelt hätten. Und die britische Herzgesellschaft hat Telefontechniker mit diesen Geräten ausgestattet. Und da hat tatsächlich einer im Jahr 2021 ein Leben gerettet.
Wie ernst ist es Amazon jetzt mit diesem Projekt?
Naja, also es heißt, die Ergebnisse dieses Project Pulse, wie es heißt, würden jetzt geprüft. Dieses Pilotprojekt, ich habe es gesagt, hat 2023 stattgefunden, hätte eigentlich 2024 ausgerollt werden sollen. Dazu ist es noch nicht gekommen. Auf der anderen Seite, die Kosten wären überschaubar. 17 Millionen Dollar, um 15% der Fahrer in Europa damit auszurüsten. Das ist stemmbar für den weltgrößten Online-Händler. Auch juristisch glaubt man sich auf sicherem Terrain, weil die Rechtsprechung die Helfer in Europa entsprechend schützt. Und es könnte auch ein Imagegewinn sein. Werden die Lieferwagen von vielen ja eher mit Verschmutzung und als Grund für verstopfte Straßen assoziiert.
Christoph Kober war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, 13 bis 16 Grad sind vorhergesagt. Vielleicht kann es Schauer geben, auf jeden Fall aber starken, böigen Wind. Jetzt haben wir so 6, 7 Grad in Berlin, 7 Grad in Perleberg und 7 Grad sind es auch in Cottbus.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mürk für Sie.
Auf den Brandenburger Fernstraßen haben Sie derzeit freie Fahrt. Meldungen über größere Störungen liegen uns nicht vor. Im Stadtverkehr Berlin viel Verkehr aktuell auf der Stadtautobahn zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Hohenzollern-Damm in beiden Richtungen. Auf der 115 ab Dreilinden stadteinwärts und auf dem Teltower-Damm Richtung Zehendorf. A113 stadteinwärts, die Einfahrt Schönefeld-Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Eine aktuelle Meldung zur S-Bahn. Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, 25 und 26 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Die S5 entfällt bis 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Die Linien S41, 42 und 46 sind zwischen Hallensee und Westend weiterhin unterbrochen. Voraussichtlich bis Ende des Monats ersatzweise fahren Busse.
20 vor 8 ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorte Naht bin ich. Schönen guten Morgen. Es hat ja länger gedauert als ursprünglich gedacht, aber dann lag er eben auf dem Tisch, der Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die CSU hat schon einen Haken dran gemacht und die künftigen Partner versprechen, wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen Tempo machen. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Die künftige schwarz-rote Bundesregierung hat angekündigt, die wichtigsten Maßnahmen aus ihrem Koalitionsvertrag bis zum Sommer umzusetzen. CDU-Generalsekretär Linnemann hat im ZDF ein Sofortprogramm für die ersten 10 bis 12 Wochen in Aussicht gestellt. Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina.
Linnemann verspricht auch, dass Union und SPD weniger streiten werden als die Ampel. Gerade in der Steuerpolitik lagen beide Seiten während der Koalitionsgespräche aber weit auseinander. Und das wirkt noch nach. Die SPD wollte eigentlich Topverdiener und Leute mit großem Vermögen stärker in die Pflicht nehmen. Aber die Union hat durchgesetzt, dass es generell keine Steuererhöhungen geben soll. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD spricht sich dafür aus, dass es bei den Verabredungen bleibt. Zuvor hat der SPD-Chefin Esken erkennen lassen, dass sie eine stärkere Belastung hoher Einkommen nach wie vor für denkbar hält.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Prien, hat den Ausschluss von Steuererhöhungen im rbb24-Inforadio gerade einen entscheidenden Punkt bei den Koalitionsverhandlungen genannt. Steuererhöhungen seien Gift für die Konjunktur, für Innovation und Investitionen. Prien lobte, dass sich die Union hier mit den Sozialdemokraten verständigen konnte. US-Präsident Trump hat die Ankündigung der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Die USA erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben in Höhe von 145%. Trump hat für viele andere Staaten angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin entschied auch die EU, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal ruhen zu lassen. Die US-Regierung muss einen zu Unrecht abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der oberste Gerichtshof in Washington entschieden. Der Mann sitzt gerade in einem Gefängnis in El Salvador. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Es geht um einen Staatsbürger von El Salvador, der 2012 in die USA gekommen war. 7 Jahre später ist sein Asylantrag abgelehnt worden. Doch der Salvadorianer erhielt Abschiebeschutz wegen drohender Verfolgung in seinem Heimatland. Am 12. März ist der 29-Jährige trotzdem festgenommen und wenige Tage später gemeinsam mit 200 weiteren Menschen abgeschoben worden. Die Trump-Regierung hat dann einen administrativen Fehler eingeräumt. Sie besteht aber weiterhin darauf, dass der Mann einer kriminellen Bande angehört, was dieser bestreitet.
Kriminelle Banden erbeuten über Scheinfirmen jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen bestätigt. Nach Recherchen des RBB gründen Betrüger Scheinfirmen und melden bei den Krankenkassen Beschäftigte an, die es gar nicht gibt. Die Firmen zahlen dann keine Sozialversicherungsbeiträge, beantragen aber trotzdem Sozialleistungen wie die Erstattung von Krankengeld für die Scheinbeschäftigten. Die Schäden dadurch gehen in die Millionen. Um den Betrug besser zu bekämpfen, fordert der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen einen intensiveren Informationsaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern. Die marode Ringbahnbrücke an der A100 in Berlin wird ab heute abgerissen. Nach Angaben der Autobahngesellschaft fangen die Arbeiten am Mittag an und dauern voraussichtlich bis zum 25. April. Drei Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Der Abschnitt unter der Brücke ist im Moment unterbrochen. Die Brücke ist seit Mitte März gesperrt und soll nach dem Abriss neu aufgebaut werden. In New York sind bei einem Hubschrauberabsturz 6 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Bürgermeisters ist der Helikopterkopf über in den Hudson River gestürzt. Vorher soll sich der Hauptrotor gelöst haben. Es handelte sich demnach um einen Rundflug über die Stadt für Touristen. In dem Hubschrauber saßen eine 5-köpfige Familie aus Spanien sowie der Pilot. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Die Hessen kamen im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris Levallois mit 63:72. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam in Lemgo mit 23:32 verloren und bleibt Tabellenletzter. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Aktuell sind es in Berlin 7 Grad, in Brandenburg zwischen 5 in Wiesenburg und 8 Grad in Senftenberg. Die Zeit 7.45 Uhr.
rbb24 Inforadio.
Mit Dorte Naht im Studio. Gestern war der Tag der Reaktion, wie der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Koalition nun zu bewerten ist. Klar, in den Augen der Opposition kommt er da nicht gut weg, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Skepsis gibt es auch bei Ökonomen, da sehen einige aber auch positive Impulse. Positive Kommentare kommen von Wirtschaftsvertretern. Einig sind sich viele, dass die übergreifende Idee, die klare Linie nicht deutlich ist, dass eben vieles so offen bleibt, eher vage. Absichtserklärungen als eindeutige Pläne, all das guckt sich auch Uwe Jun an, Politikwissenschaftler an der Uni Trier, und den habe ich am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Naht.
Wenn man da jetzt ohne parteipolitische Agenda drauf guckt, auf die 146 Seiten, kann man ein eindeutiges Urteil fällen? Daumen runter, Daumen hoch?
Nein, das wäre zu weit gegriffen. Was wir sehen, ist ein typischer Koalitionsvertrag, wie wir ihn aus der Vergangenheit auch schon kennen, wie wir ihn auch aus der Koalitionsbildung von SPD und CDU/CSU aus der jüngeren Vergangenheit kennen. Viele Kompromisse sind hier vereinbart worden, die dann in der Zukunft umgesetzt werden müssen. Das heißt, die Bundesregierung hat sich so eine Art Rahmenprogramm gegeben, wie es in Koalitionsverträgen auch üblich ist, an dem man sich orientiert, aber der dann eben, oder das Programm dient dann dazu, dass es Themen festsetzt, die dann die Bundesregierung weiter näher bearbeiten muss.
Ja, die Grünen und auch Sozialverbände kritisieren, es gebe zu wenig Generationengerechtigkeit. Da geht es dann auch um die Rente. Das Rentenniveau wird erstmal nicht angefasst. Die Finanzierung dann in eine Arbeitsgruppe verlegt. Das ist ja ein komplexes Feld, auf dem schon lange über die richtigen Prioritäten gestritten wird. Also dann könnte man ja auch sagen, es ist legitim, solche komplexen Fragen jetzt nicht innerhalb weniger Tage im Koalitionsvertrag lösen zu wollen, oder?
Ja, in der Tat kann man sagen, dass die großen Sozialreformen fehlen. Das Anpacken der sozialpolitischen Schwierigkeiten, wie diese finanziert werden können auf Dauer. Und da ist die Rente ein sehr wichtiges Thema. Da hat man sogar zusätzliche Aufgaben jetzt reingeschrieben mit einer Vergrößerung der Mütterrente, der sogenannten. Aber auch Gesundheit und Pflege sind nicht abschließend gelöst. Eine Sozialstaatsreform ist notwendig, dass man jetzt weiter daran arbeitet, sich daran setzt, wie dieses gelingt. Das ist klar, das kann man in einem Koalitionsvertrag nicht erwarten, dass ein solches umfassendes Programm darin steht. Vielleicht hätte sich der eine oder andere mehr Hinweise gewünscht, vielleicht hätte der eine oder andere sich Veränderungen, was die Rente betrifft, gewünscht. Das muss jetzt die neue Bundesregierung zeigen, ob sie das denn tatsächlich möchte.
Einiges ist ja vielleicht auch das, was man im Marketing eine Produktenttäuschung nennen kann. Da wird dann eben nicht eingehalten, was im Wahlkampf versprochen wurde. Also das sagen jetzt vor allem Unionsvertreter, das ist eben Wahlkampf. Ist das so oder war die Union da mit ihrer Migrationswende und der Wirtschaftswende, die sie versprochen hat, vielleicht auch einfach ein bisschen zu vollmundig?
naja, einen Politikwechsel hat Friedrich Merz versprochen, aber er ging halt dann davon aus, dass die Union halt noch stärker werden würde. Es ist doch klar, dass wenn die Union dann mit der stärksten Regierungspartei, also der führenden Regierungspartei, eine Koalition bilden muss, die ja sicherlich auch von ihren Inhalten überzeugt war, dass dann nur ein gradueller Wandel, ein gradueller Wechsel überhaupt möglich ist. Und genau den sehen wir jetzt. Es ist natürlich der SPD gelungen, vieles von dem, was sie bisher an Politik betrieben hat, auch weiter in diesen Koalitionsvertrag reinzuschreiben.
Da ist auch viel von Wollen die Rede in dem Vertrag. Sie haben ja schon gesagt, es ist eher ein Rahmenprogramm. Es ist auch alles unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Manches soll auch nur geprüft werden. Dass es da so wenig eindeutige Selbstverpflichtungen gibt, ist das vielleicht auch ein bisschen der Bauchlandung der Ampelkoalition geschuldet?
Ja, ich denke, wesentlich ist es dem geschuldet, dass man halt die Kompromisse zwischen CDU, CSU auf der einen Seite und SPD auf der anderen Seite finden musste. Und man darf nicht vergessen, die beiden oder drei Parteien kommen aus unterschiedlichen Richtungen, müssen jetzt einen gemeinsamen Weg gehen. Und dass man dann in einigen Stellen vage bleibt, das ist klar, weil man eben dann diese Kompromisse im politischen Alltag dann noch weiter festigen muss. Und das ist jetzt auch das Wesentliche für diese Koalition. Man sagt ja, das Vertrauen sei hergestellt. Man kann jetzt diese Kompromisse möglicherweise festigen. Das eine oder andere ist dann schon festgelegt und das andere müssen dann die Regierenden in den nächsten Jahren entsprechend weiter konkretisieren und weiter klar bestimmen.
Also wichtig ist auf dem Platz, so kann man es zusammenfassen.
Ja, man kann sagen, dass an vielen Stellen eben jetzt die Regierenden gefragt sind. Die Erleichterungen insbesondere für die Bürger, die sind sehr wichtig. Bei Energiepreisen hat man das schon so vorgesehen. Bei vielen anderen Stellen, etwa was Steuern betrifft, müssen wir wohl bis 2027 warten. Da heißt es in der Hälfte der Legislaturperiode. Ja, also es ist einiges festgelegt, aber bei vielen anderen wiederum werden CDU, CSU und SPD noch Festlegungen treffen müssen. Das ist auch so in der Eile der Zeit, in der der Koalition Vertrag, der am Ende zustande kommen muss, in der Detailarbeit nicht zu erwarten.
Das Personal wird ja auch noch festgelegt, also wer die Ministerien führt. Wie wichtig ist das am Ende?
Da spielen Persönlichkeiten schon eine wichtige Rolle. Wichtiger vielleicht als die Persönlichkeit ist die Verteilung der Ressorts zwischen den Parteien. Und da haben sich ja eben die Sozialdemokraten ganz gut dargestellt mit 7 Ministerien. Das heißt, sie können jetzt entsprechend ihre Politik in diesen Ministerien bestimmen. Die Christdemokraten und Christsozialen haben 9. Und dann muss man eben insbesondere auch betrachten, dass das Finanzministerium an die Sozialdemokraten geht. Das ist nach dem Kanzleramt das Wichtigste. Ministerium, zumal alle Inhalte des Koalitionsvertrags unter dem Finanzierungsvorbehalt stehen. Das heißt, der zukünftige Finanzminister, Lars Klingbeil wird ja als solcher gehandelt, hat dann schon eine wichtige Aufgabe und kann viel mitbestimmen in dieser neuen Koalitionsregierung.
Uwe Jahn-Jun sagt das, Politikwissenschaftler an der Universität Trier. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Jun.
Ich danke Ihnen, Frau Naht.
7:51 Uhr die Zeit jetzt. Die Osterferien stehen vor der Tür, da gucken wir jetzt drauf. Ab morgen heißt es nämlich dann für viele 2 Wochen frei zu haben. Einige fahren da in den Urlaub oder machen Tagesausflug. Aber in Berlin und Brandenburg gibt es ja zurzeit einige Bauarbeiten und Sperrungen. Wie kommt man also da voran? Wo hakt es? RBB-Reporter Yasser Speck gibt da einen Überblick.
Die wohl bekannteste Baustelle in unserer Region ist derzeit die gesperrte Ringbahnbrücke auf der A100. Aber das ist noch nicht alles. Auch rund um Berlin gibt es Probleme. Wo es für Osterreisende umständlich werden könnte, das fasst die ADAC-Pressesprecherin Claudia Löffler zusammen.
Also alle Strecken, die jetzt so Richtung Alpen, Süden, an die Küsten gehen, Nord- und Ostsee, auch Richtung Polen, die sind natürlich stark befahren, jetzt gerade zum Osterreiseverkehr und wird stark genutzt. Da muss man mit längeren Wartezeiten und auch mit Staus rechnen. Also zum Beispiel auf der A9 Berliner Ring, westlicher Berliner Ring, die A10, die A11 Berliner Ring, Dreieck Uckermark und dann auch nach Frankfurt-Oder.
Für Autoreisende, die im Stau stehen, hat sie einen Tipp parat.
Dann sollte man wirklich auf der Autobahn selber draufbleiben, denn wenn viele so eine Idee haben, dann von der Autobahn runterzufahren, dann verstopft das die Landstraßen und da hat man unter Umständen keine Zeit gewonnen.
Angesichts dieser Reiseschwierigkeiten auf der Straße ist die Bahn eine Alternative. Aber auch da gibt es ein paar Hürden zu meistern. So sind zum Beispiel am Berliner Hauptbahnhof erstmal 4 Gleise im Tiefbahnhof gesperrt. Dort wird gebaut. Und über Ostern ist der gesamte Tiefbahnhof geschlossen. Unabhängig von den Bauarbeiten wird auf den Gleisen nach Hannover noch bis Montag gebaut. Das bedeutet, der Zug fährt eine Umleitung, manche Züge fallen aus und die Züge, die fahren, halten nicht überall. Die Bahn nutzt die Osterferien auch für Bauarbeiten im Berliner S-Bahn-Netz. So ist zum Beispiel die Stadtbahn zwischen dem Alexanderplatz und dem Ostbahnhof unterbrochen. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Alternative für Fernreisen ist vielleicht der Fernbus. Aber auch die werden in den Osterferien die Auswirkungen der A100-Sperrung zu spüren bekommen. Der Anbieter Flixbus schreibt auf Anfrage:
Es kommen tageszeitabhängig aufgrund der Sperrungen zu meist kurzen, zu Stoßzeiten teils etwas längeren Verzögerungen bei An- und Abfahrten am ZOB in Berlin. Generell sind Fahrpläne bei Flix mit Puffer geplant, um etwaigen Verspätungen durch Staus und Baustellen vorzubeugen.
Flixbus rechnet mit einer erhöhten Nachfrage über die Feiertage auf Routen in Richtung Norden und Süden. Verkehrsexperten raten allen Reisenden, eher am Sonntag in den Urlaub zu fahren.
RBB-Reporter Yasser Speck zu den Schwierigkeiten, die sich ankündigen im Osterreiseverkehr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Vielleicht hat ja der ein oder andere schon mal damit geliebäugelt, bei der Probe zu einem Theaterstück den Schauspielern über die Schultern gucken zu können und dabei vor allem dann auch das mitzukriegen, was vielleicht nicht fürs Publikum gedacht ist. In seiner Komödie Der nackte Wahnsinn gibt der britische Autor Michael Frayn Gelegenheit genau dazu. Das Stück feiert heute Abend im Potsdamer Hans-Otto-Theater Premiere und mein Kollege Frank Schröder hat es vorab schon sehen können.
Eine Schauspieltruppe spielt die letzte Probe eines Stücks und danach zwei Vorstellungen. Und alles, wirklich alles, was schief gehen kann, geht schief. Dazu kommt eine Regisseurin, die vom Regiepult im Zuschauerraum aus ständig unterbricht und neue Ideen hat, was man wie spielen könnte.
Und wir müssen damit zurechtkommen. Und mit den Taschen und mit den Kartons und mit den Türen und mit dem Text, wenn du verstehst, was ich meine.
Was für Änderungen schlägst du denn vor?
Moment mal. Also Änderungen sind jetzt nicht mehr drin. Änderungen kriege ich jetzt sicher in meinen Kopf, bei bestem Willen nicht.
Wenn vor den 8 Türen, die ständig auf- und zufliegen, manche nicht funktionieren, muss eben der übernächtigte Hausmeister ran. Aber Schauspielerinnen und Schauspieler kämpfen mit noch ganz anderen Dingen. Mit Nasenbluten, Texthängern, verlorenen Kontaktlinsen, verpatzten Auftritten und eben losen Türklinken. René Schwitay, der eine der Hauptrollen spielt, sagt, das ist ein sehr, sehr massives Stück.
Ja, also massiv insofern, dass es einfach in der Auseinandersetzung oder Konfrontation mit dem Beruf einen als Spieler an Grenzen bringt, was im Grunde die Spielbarkeit als auch die Bewältigung von Wiederholungen, die leicht verändert stattfinden, Fehler, die sich einschleichen. Also hat mich in den ersten Wochen dann doch auch zu so diesen typischen Theaterträumen, in welchem Stück bin ich jetzt eigentlich gerade gebracht.
Es gibt ja einen Akt, der in 3 verschiedenen Varianten wiederholt wird und das ist zum Wahnsinnigwerden.
Sagt Katja Zinsmeister, die die Regisseurin des Theaterabends spielt. Eigentlich ist ja das, was da auf und hinter der Bühne gespielt wird, irgendwie die Realität des Schauspielberufs. Nur eben urkomisch auf die Spitze getrieben.
Also es gibt Diskussionen, es gibt Missverständnisse, all das, was im Grunde zum Theaterleben dazugehört, was uns ja auch daran so viel Spaß macht und weswegen wir das ja auch so unglaublich lieben. Aber wenn man natürlich auch immer wieder so wahnsinnig draufgestoßen wird, dann ist es halt, wie gesagt, auch ganz schön hart.
Auch wenn das Konfliktpotenzial unter den eigenwilligen Künstlerpersönlichkeiten stark ausgeprägt ist, bleiben sie doch auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen.
Ich habe wirklich selten so viel gelacht auch, aber auch selten so viel, dass das Lachen in ein verzweifeltes Lachen übergeglitten ist. Also wir sind eine tolle Truppe, die Kollegen, und deswegen denke ich, dass wir da am Freitag hoffentlich toi toi toi viel Spaß haben und in erster Linie das Publikum auch.
Sagt einer der Darsteller, René Schwitay. Der nackte Wahnsinn feiert heute um 19.30 Uhr im Hans-Otto-Theater Premiere und es gibt auch noch ein paar Karten dafür.
Was in Berlin und Brandenburg passiert, bleibt nicht nur dort. Die Entscheidungen und Entwicklungen in der Region prägen oft das ganze Land. Im Podcast Spreepolitik erfahren Sie, was hinter den Schlagzeilen steckt.
Jeden Freitag werfen die RBB-Landespolitik-Redaktionen einen intensiven Blick auf die wichtigsten Themen aus der Hauptstadt und Brandenburg.
Wir erklären, analysieren und liefern spannende Einblicke in die Berliner und die Brandenburger Politik und müssen manchmal selbst tief durchatmen.
Spreepolitik, Einer von vielen spannenden Podcasts in der ARD Audiothek. Jetzt die ARD Audiothek App downloaden, dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mück.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Ludwigsfelde West und Dreieck-Nutetal liegt ein Spanngurt auf der linken Spur. Im Stadtverkehr Berlin ist es etwas voller auf der Stadtautobahn zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Hohenzollern-Damm in beiden Richtungen, auf der A115 ab Dreilinden stadteinwärts und auf dem Teltower-Damm Richtung Zehendorf. A113 stadteinwärts, die Einfahrt Schönefeld-Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Eine aktuelle Meldung zur S-Bahn. Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, S25 und S26 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Die Linie S5 entfällt bis zum 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Auch die Linien S41, 42 und 46 sind zwischen Halensee und Westend wegen des Rückbaus der Ringbahnbrücke unterbrochen bis voraussichtlich Ende des Monats. Ersatzweise fahren Busse.
8 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorte Naht bin ich. Guten Morgen. Gestern war der Tag der Reaktion auf den Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot. Dass die Opposition deutliche Kritik übt, das ist erwartbar. Wäre komisch, wenn nicht. Zu vage, zu wenig Klimaschutz, von großer Wende nicht zu spüren. Das so der Tenor. Wie eine der Verhandlerinnen darauf reagiert, das ist die erste Meldung bei Tobias Mück.
Die CDU wehrt sich gegen Kritik von den Grünen, den Klimaschutz im neuen Koalitionsvertrag zu vernachlässigen. Die stellvertretende CDU-Chefin Prien sagte im RBB 24 Inforadio, auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen. Aber anders als zur Zeit der Ampelregierung passe man sich in der schwarz-roten Koalition an die Realität an.
Wir haben ja in den letzten 3,5 Jahren erlebt, wie großer Pathos am Ende an der Realität zerschellt. Ich glaube, wir bekennen uns nicht minder wie die Grünen zu den Klimaschutzzielen, aber wir haben eben einen realistischeren, einen marktwirtschaftlicheren und auch einen internationaleren Ansatz gewählt. Wir werden das mit unseren europäischen Partnern gemeinsam verfolgen, aber uns geht es eben auch darum, die Menschen dabei mitzunehmen, unseren Wohlstand nicht zu gefährden. Wolkenkuckucksheim ist auch kein erfolgreiches Politikkonzept gewesen.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Karin Prien. Der Europarat hat den Schutzstatus für Wölfe von streng geschützt auf geschützt abgesenkt. Auf Initiative von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern soll der Bundesrat darauf dringen, dass die Entscheidung schnell in deutsches Recht umgesetzt wird. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
209 Wolfsrudel wurden zuletzt bundesweit gezählt. In 13 Bundesländern ist der Wolf inzwischen wieder aufgetaucht. Nachdem die Tierart über Jahrzehnte in Deutschland als ausgerottet galt, haben sich Wölfe wieder ausgebreitet, auch weil sie unter strengem Naturschutz stehen. Doch mit ihrer Ausbreitung wachsen Schäden bei Landwirten oder Schafzüchtern, etwa wenn Wölfe Tiere reißen. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD bereits angekündigt, dass sie den abgesenkten Schutzstatus für den Wolf möglichst schnell übernehmen wollen.
US-Präsident Trump hat die Ankündigungen der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Die USA erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben in Höhe von rund 145%. Trump hat für viele andere Staaten angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin entschied auch die EU, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt,